CFO as a Service. Immer wieder stellen wir ja fest, dass ganz viele Mittelständler zwar ganz gerne eine Finanzplanung hätten, aber gar kein Geld für einen Finanzplaner, für einen richtigen CFO.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
CFO as a Service habe ich ja auch in meinem Leben vorher noch nie gehört und deswegen ist es eine ganz spannende Folge, wie wir unser Unternehmersein leichter und menschlicher hinkriegen und vielleicht auch nachhaltiger, wenn wir einen CFO as a Service hätten, den wir uns selber als Vollzeitkraft gar nicht leisten können. Und genau darüber rede ich heute mit Rebecca Troch, die genau das für ihre Kunden seit Jahren erfolgreich anbietet. Erstmal herzlich willkommen, Rebecca, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, klasse. Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Genau. Jetzt werden wir ja feststellen, dass du so ein bisschen einen Akzent hast. Ich habe es letzte Mal vergessen zu fragen, wo kommt der denn her?
Ich komme eigentlich ursprünglich aus Belgien, aus Brüssel, aber bin schon seit über 20 Jahren jetzt, also on and off in Deutschland.
On and off in Deutschland, ja. Ich hätte jetzt eigentlich niederländisch vermutet, aber es ist ja fast so ähnlich.
Ja, es ist oft die Verwechslung, aber genau, die Niederlande sind gar nicht so weit.
Ja. Wir sind ja schon so weit internationalisiert, dass man gar nicht mehr nachfragt. Man nimmt das einfach so hin. Jeder hat so seine Klangfarbe. Und wenn ich jetzt Kölsch reden würde, wird das auch keiner nachfragen.
Also ich schon, zu Verständnis. So.
Ja, weil manchmal gibt es Begriffe, die, na gut, Aussprache ist so das eine. CFO as a Service, ein Chief Financial Officer as a Service. Das ist ja jetzt sehr ungewöhnlich und vielleicht starten wir gerade mal direkt mit der Frage da rein. Was können wir uns denn unter CFO as a Service denn genau vorstellen?
Genau, also eigentlich sind wir CFOs für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich keinen tollen Vollzeit-CFO leisten können. Und von daher, wir ermöglichen diese Unternehmen trotz kleinere Größe ein bisschen Klarheit in ihren Zahlen zu bekommen und dadurch dann auch gute Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen zu können.
Ja. Dann würde ja der normale kleine Mittelständler sagen, das haben wir doch im Griff, das macht doch unser Steuerberater.
Genau.
Auf dieses Märchen fallen wir alle immer wieder regelmäßig rein, um uns am Ende zu wundern, dass wir uns zwar vielleicht mit unserem Geschäft auskennen, falls das unsere Stärke ist, gegönnt, aber es gibt ja so Dinge, so blinde Flecken und ganz oft, und da würde ich ja bei mir auch sofort Hurra rufen, und ganz oft ist es ja das Thema Klarheit in Finanzen und Entscheidungsgrundlagen. Was macht er denn jenseits von dem, dass wir uns... Ja, eine BWA pro Monat ist sowas wie schwarze Zahlen auf weißem Grund, irgendwie graues Flimmern vorm Gesicht. Wie kriegt er denn da jenseits von den bisherigen Lösungen Klarheit hin für kleine und mittlere Mittelständler?
Naja, die BWA, die ist eher Vergangenheit bezogen. Das heißt, dass ich sehe, wie mein Monat war und das oft dann... Also 4 Wochen oder 6 Wochen nach Monatsabschluss. Und ich kann mit der BWA nicht in der Zukunft blicken. Ich kann sehen, alles klar, mein Unternehmen geht's gut oder nicht so gut oder eigentlich ganz schlecht, je nach, wie du sagst, Farbe der Zahlen so. Aber ich kann mit der BWA nicht in die Zukunft blicken. Das heißt, dass ich kann nicht dadurch dann proaktive Entscheidungen für mein Unternehmen treffen und ich kann auch nicht dadurch dann diese Möglichkeiten an Entscheidungen treffen können. Das heißt, dass ich bin eher reaktiv unterwegs.
Das heißt, wenn wir uns plötzlich mit dem operativen Geschäft wundern, dass große Steuerzahlungen kommen oder dass, wenn wir zum Bankgespräch gehen und die uns fragen, wie ist denn die Finanzierbarkeit eines neuen Projekts, eine Anschaffung oder eine Immobilie oder eine Maschine oder Autos oder was auch immer. Und das ist ja ein großer Unterschied, weil da machen wir ja ganz oft so, wie heißt das so schön, Pi mal Daumen,
genau.
Planungen. Mhm. Und das sind ja so Sachen, die brauchen ja ein wenig Struktursystem und vor allen Dingen den Kopf, was da auf uns zukommt. Was sind denn das für Zahlen, die ihr auswertet? Wie kommt ihr denn zu auch Zukunftsannahmen? Wie funktioniert es?
Naja, also wir fangen mit der Basis an. Das heißt, klar, eine gute GUV, die dann die Zahlen zieht aus der BWA, aber auch aus einer Budgetplanung und die wir dann zusammen mit unseren Kunden erarbeiten. Wir erarbeiten auch eine Cashflow-Planung, also eine liquiditätsvorausschauende Planung. Und wenn wir dann tiefer in die Zahlen gehen, was wir auch machen mit all unseren Kunden, ist, dass wir dann wirklich im Operativen einsteigen. Weil meiner Meinung nach, oder das hat sich bewiesen, dass also finanzbezogene Zahlen sind das eine, aber wenn man wirklich was daran verändern will, langfristig für die Zukunft und für die Profitabilität des Unternehmens, dann müssen wir tief im Operativen einsteigen. Das heißt, wirklich sich anschauen, okay, ist mein Portfolio an Produkten immer noch aktuell? Ist es wirklich das, was ich dann fürs Unternehmen möchte? Sind alle meine Produkte oder Dienstleistungen profitabel? Sind das alle Cash-Cows oder Stars? Oder habe ich ein paar Dogs oder Fragezeichen drin? Und das ist wirklich das, wo wir dann dadurch dann automatisch dann die Marge verbessern und dadurch dann die Profitabilität.
Das heißt also, ihr guckt wirklich in die Kalkulation, Aufschläge, Margen, Kostenstrukturen, auch Entscheidungen wie, hat sich eine Messe oder ein Auftritt oder eine Investition, hat sich das gerechnet, was hätte man dann tun müssen, was wäre ein Learning für die Zukunft, weil das ist ja was wir als Kleine oft nicht tun. Es wird Geld ausgegeben, dann ist es weg, ja, war halt doof, hat sich vielleicht nicht gerechnet, aber warum, wieso, weshalb? Oder wenn Leute eine Einheitsmarge aufschlagen und sich dann wundern, dass an manchen Stellen richtig viel Geld verschenkt wird, um an anderen viel zu teuer ist. Das sind so Sachen, die euch anguckt.
Genau, also zum Beispiel das mit den Messen ist ein super gutes Beispiel. Wir haben viele Kunden, die eher im Online-Marketing in dieser Branche sich befinden und da ist die OMR ganz groß gesagt und das ist eine von den größten Messen jetzt in Deutschland. Und also ich bin immer ein Freund davon, ja, die OMR ist für viele ein Must-Have und die wird dann schon jetzt ein Jahr im Voraus geplant und gebucht, aber man muss wirklich von so einem Besuch, der nicht günstig ist, dann die Learnings daraus ziehen, so hat sich das dafür gelohnt, wie will ich den Erfolg so einen Besuch messen und aus diesen Learnings dann für die Messe ein Jahr später dann wirklich einbeziehen in meine Planung und dann wirklich diese Learnings nutzen für die Zukunft des Unternehmens. Und das machen wir Margenrechnungen, wir machen ROI, also dieses typische Return on Investment Rechnungen, so dass wir wissen, ja, hat sich gelohnt und bis wie weit oder nee, hat sich nicht gelohnt, was müsst ihr anders machen für die Zukunft?
Das ist ja spannend, weil ganz oft ja gar keine Idee davon haben, was kostet uns denn ein neu gewonnener Kunde wirklich? Also wenn der jetzt über die so ein Online-Marketing, wofür steht das R? OMR, Online-Marketing?
Das ist Online-Marketing, das ist Rockstars, genau.
Rockstars, okay.
Ja, genau.
Da wird man ja schnell einige zigtausend Euro los, inklusive Hotel und Spesen und Anfahren und Essen und Trinken, was ja jenseits der Rechnung vom Hersteller auch noch kommt. Und das ist ja bei allen Veranstaltungen so jetzt nur exemplarisch. Und wenn ich dann 10, 20, 50, 100 Kontakte gewonnen habe und einer kauft oder mehrere, was hat der jetzt wirklich an Einstellungskosten gehabt? Und ich glaube, die Klarheit darüber wäre ja nett. Und das ist ja nur ein Beispiel.
Es ist nicht nur die Kunden gewonnen, weil man kann das auch anders messen. Also wenn ich eine Masterclass organisiere und dann die dann tatsächlich dann buche, so in Anführungszeichen, dann wie viel, also das kann auch sein, in wie viele Follower oder wie viele Kontakte habe ich gewonnen oder wie viele lauwarme Leads habe ich daraus gewonnen. Das kann auch ein
ja, Outcome sein, ja, ja, klar. Oder was habe ich für eine Conversion Rate, also von den Kontakten, genau. Lauwarme, kalte, wie auch immer, bis die kaufen, oder was ist denn so ein, wie heißt das so schön, Customer Lifetime Value?
Ja, genau.
Was sind da so Follow-up-Produkte, die da rauskommen? Und wenn das alles immer Zufall ist, dann ist das ja fast wie, ich nenne es immer gerne, Schminken im Dunkeln.
Ja, ja. Trial and Error ist oft sehr teuer für die Unternehmen. Und vor allem, wenn aus diesem Trial and Error nichts gelernt wird.
Ja, genau.
Wir sind wirklich sehr stark daran zu sagen, ja, probieren gern, aus dem eigenen Cashflow allerdings, aber probieren gerne, aber lass uns das messen. Lass uns herausfinden, was wir daraus lernen können für die Zukunft.
Und an so einem Beispiel ist ja klar, das steht nicht in der BWA.
Nicht in so einem kleinen Kasten unten links, so hat sich gelohnt grün, hat sich nicht gelohnt rot. Nein,
nee, definitiv die, nicht. Die muss man systematisch rausziehen. Jetzt hast du das ja nicht immer schon gemacht, sondern du hast ja woanders vor Erfahrungen gesammelt. Lass wir mal unsere lieben Zuhörer mal mit auf den Weg nehmen. Wo hast du das gelernt? Wie kommt man dazu?
Also eigentlich vor der Gründung war ich schon 25 Jahren in der Controlling- und Finanzszene tätig. Ich war bei ganz großen Unternehmen wie H&M und New Yorker drin, und aus diese stark operativen Unternehmen habe ich gelernt, klar, wie man ein Controlling-Konstrukt aufbaut, um die Profitabilität oder die Finanzen zu verbessern, aber auch, wie man wirklich sehr tief und schlank im operativen Bereich man sich bewegt, weil es also eine Struktur ist das eine, aber das muss wirklich eine Auswirkung auf irgendwas, auf die Ergebnisse, auf bestimmte KPIs oder Zahlen, auf die Profitabilität, auf die Liquidität. Und in diesen großen Unternehmen, die sehr stark Profitabilität und Liquidität getrieben sind, war das immer im Fokus. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir dieses Gefühl von make a difference, sagt man, aber ich weiß nicht, in allen anderen Sprachen gibt's diesen Begriff nicht, weil make a difference ist so, so prägnant, und das hat mir einfach gefehlt. Ich habe viele Projekte angestoßen, viele Methodiken angestoßen, aber ich hatte nicht mehr so oft das Gefühl, dass ich irgendwas im Unternehmen verbessert habe, eindeutig.
Ah, und, sehr gut.
Genau. Und von daher habe ich mir gedacht, na ja, es muss besser irgendwo sein. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass die kleineren Unternehmen, also damals vor 6 oder 7 Jahren, wenig Einsicht in ihren Zahlen hatten, dass das wirklich dieses Trial and Error sehr angesagt war und vor allem nicht die Learnings aus die Errors zu ziehen. Und wenn dann überhaupt, dann war ein Prokurist oder eine Prokuristin an Bord, aber kein Mensch, der wirklich, was Finanzen und Controlling angeht, proaktiv unterstützt bei der Entscheidungsfindung. Und dann habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich habe dieses Modell aus den Staaten genommen und dachte, das kann vielleicht auch in Deutschland funktionieren. Aber jetzt merkt man, dass es doch funktioniert, weil auf LinkedIn sind die überall. Oder sind wir überall eher.
Ja, ich habe ja immer ein Faible für nischenorientierte Geschäftsmodelle und zu sagen, komm, die Großen, die sehr schnell wachsen, die sehr große Zahlungsströme bewegen, wo ganz viele Nullen schon vor dem Komma sind, die haben ja Profis und die können sich natürlich auch einen ganzen Stab von Finanzcontroller leisten. Und so wir Kleinen, wenn du einen richtig guten haben willst, bist du auch sofort immer im sechsstelligen Bereich. Und ja. Das sprengt natürlich auch für den einen oder anderen den Rahmen. Und gleichzeitig wäre es ja gerade deswegen umso cooler, wenn wir aus unseren Fehlern lernen würden oder wenn wir unsere Kalkulation zukunftsorientiert verbessern, unsere ich sag mal, Finanzpotenziale ausnutzen würden, weil da einer mit Blick und Verstand und Erfahrung, Expertise drüber guckt.
100%.
Das ist natürlich immer cool. Also eigentlich ist es ja mehr fast schon auch eine Strategieberatung.
Ja, wir sind wirklich auf Augenhöhe als fast einzige im Unternehmen oder mit dem Unternehmer oder die Gründerin. Wir sind auf Augenhöhe. Das heißt, dass dadurch, dass wir genauso wie du sagst, also ein Teil von der Strategie mitmachen und in der Beratung sind, für uns ist es total wichtig, dass wir genau die Dinge sagen, empfehlen und umsetzen, genauso wie unsere Erfahrung das hergibt. Weil wir haben, das ist der Vorteil mit einem, also Teilzeit, ob Virtual Teilzeit oder Fraction oder was auch immer CFO arbeitet, ist, dass wir haben nicht nur ein Arbeitgeber oder Kunde, sondern wir haben auch eine Vielfalt an Kunden. Und das heißt, dass aus dieser Vielfalt haben wir die Best Practices, also diese Learnings, und wir können die schnell dann ausrollen bei den anderen Kunden, um diesen Erfolg schneller zu erreichen. So, ne? Und wir haben ganz tolle Kunden, ganz tollen Inhabern und Gründerinnen, die uns einfach vertrauen, indem dass wir denen diese Best Practices weitergeben. So.
Guter Punkt. Wie groß sind eure Kunden so im Schnitt? Wie viele Mitarbeiter haben die so mal ganz schätzungsweise?
Also das ist eher vom Umsatz her, aber klar, es gibt dann kompliziertere Startups, aber wir fangen bei 500.000 an. Für sehr, also Jahresumsatz, genau, für so sehr übersichtliche Mitsteuerung bis zu unser größter Kunde wird dann die 45 Millionen dieses Jahr erreichen. So. Weil, ich hoffe, dass darüber hinaus, dass die Unternehmer und Gründerinnen sich auch ein Inhouse hier vorholen, weil das macht definitiv Sinn.
Das heißt, ihr macht euch eigentlich auf Dauer überflüssig.
Wenn das soweit ist, ja. Aber das ist auch das Schöne dran, ist, dass durch dieses Wachstum oder durch diese Verbesserung an Profitabilität oder Liquidität, ist, dass wir auch selbst mit unseren Kunden wachsen. Weil also wir haben nicht nur Kunden, die evergreen sind und die immer, wo die Welt immer in Ordnung ist, sondern wir haben Kunden, die teilweise Herausforderungen durch die Marktlage oder durch eine Veränderung innerhalb vom Team. Und daraus lernen wir auch besser als CFO zu werden. Und von daher, wir haben Kunden jetzt, die wir fast von Anfang an haben, und Kunden, die genauso wie du sagst, gewachsen oder der Inhaber einen Exit gemacht hat oder was auch immer. Also eigentlich ein tollen Ende so, und dann und uns genauso schön wie du sagst, uns nicht mehr brauchen. So.
Ja, bei meinem Thema mit der Ein-Tage-Woche ist ja schon so, das ist ja immer sehr bildhaft gesprochen. Der ein oder andere bucht mich ja deswegen, weil er sagt, so in 5 bis 10 Jahren würde ich mein Unternehmen gerne übergeben und will mich ja mal rausorganisieren. Und da hängt ja zum einen natürlich deren Mindset dran, dass sie loslassen und anders führen und wie auch immer, und zum anderen, und da sind wir wieder bei dir, Finanzressourcen so zu heben, dass man ja die Braut schmückt und auch finanzielle Ressourcen nutzt, um am Ende natürlich auch einen besseren Exit hinzukriegen. Das war das Stichwort, weil ein profitables Unternehmen verkauft sich ja nur deutlich besser. Und wenn auch gemerged wird und man hat schon mal die Strukturen und man kann die übergeben, ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Zum einen natürlich für die eigene Klarheit und zum anderen natürlich auch, wenn man in so Due Diligence Prozesse einsteigt und man kann liefern und man fängt dann nicht erst an zu basteln.
Okay. Ja, weil dann ist es tatsächlich die Braut schmücken und wenn der Übernehmer oder ob das ein VC oder eine einzelne Person oder was auch immer dann eine gute Due Diligence macht, dann, also Due Diligence, dann das kommt raus.
Das wäre noch wichtig.
Es ist immer gut, genauso wie du sagst, rechtzeitig anzufangen, das Unternehmen mit schlanke Strukturen, mit Digitalisierung, mit Automatisierung, mit gute Prozesse und so weiter, was sowieso sinnvoll ist, dann daran zu arbeiten, um einfach die Profitabilität zu verbessern und die Liquidität zu erhöhen. So. Und das hilft auch der das kauft, weil wenn er ein cooles und tolles Unternehmen gekauft hat, auch wenn der Preis vielleicht ein bisschen höher ist, das hilft
dir. Ja, ja, klar, also mit billig tut mir ja keinem Gefallen. Und wenn wir auf zwei Ebenen, habe ich ja verstanden, auf der einen Seite sind es ja so die, wenn man so von dem Kostenfresser oder zu teure Prozesse oder eben auf der anderen Seite die nicht gehobenen Margen, weil wir in der Kalkulation oder in Fehlentscheidungen daraus nichts gelernt haben, dann haben wir ja so eine eigentlich so eine Doppelstrategie mit permanenten Learnings. Ja, und ist ja gut zu wissen, dass man sagt, ihr fangt mit 500.000 Umsatz schon an, die kann ja der ein oder andere schaffen.
Ja, genau. Und es ist immer klar, wir suchen wirklich die Quick Wins, um schnell Ergebnisse zu erzeugen, aber wir merken, dass die Zusammenarbeit mit unseren Kunden so richtig gut läuft ab 9 Monate, ein Jahr, weil wir voll drin sind, wir kennen den Kunden, wir kennen die Prozesse, wir kennen die Schwachstellen, wir haben oft auch eine Risikoanalyse gemacht, wo wir dann wirklich regelmäßig an die Risiken arbeiten und da sind wir wirklich up and running und dann es ist so, das beschleunigt sich einfach so, ne? Wenn der Kunde uns wirklich auf Augenhöhe sieht, dann beschleunigt sich das, weil unsere Empfehlungen, unsere Arbeit wird angenommen und der Gründer oder den Inhaber kann sich auf ihr Day-to-Day konzentrieren und nicht mehr so versuchen, die Zahlen zusammenzukriegen oder irgendjemand macht Fehler dadurch, dass es alles selbst eingetippt wird und solche Dinge. Und dann nimmt es erst so richtig Fahrt.
Das heißt, die Kunden, die am meisten von euch profitieren, hatte ich das so richtig verstanden, sind eigentlich die, die im Wachstum sind.
Sowohl als auch. Wir hatten auch Kunden, die dann in Schwierigkeiten zu uns gekommen sind. Okay. An den Umsatz können wir leider nichts ändern, aber vielleicht in der Profitabilität und dadurch, dass mehr hängen bleibt, das gibt dann eine ganz andere Möglichkeiten, an den Umsatz zu arbeiten, so, ne?
Weil gerade im Wachstum, also wenn ich mir vorstelle, jetzt nochmal zurück zu deiner Historie, wenn so ein New Yorker eine Filiale nach der anderen aufmacht, der musste ja immer relativ viel Geld auf dem Schlag in die Hand nehmen und das muss man ja vorplanen. Und das 100%. Ist ja bei den Mittelständlern ja auch, ich begleite ja auch die eine oder andere Bank schon ewig lange, immer in diesen Unternehmerbankgesprächen, eigentlich ja darum, wie man als Bank vernünftig mit Unternehmern redet. Aber da kriege ich ja die Storys mit und wir haben ja ganz oft, dass die im Wachstum kurz vorm Sterben sind, weil die schneller wachsen, als die Geldmittel hinterherkommen. Und dann haben wir ja ganz oft Liquiditätsengpässe. Kannst du da noch 2, 3 Takte sagen, wo die herkommen?
Genau, also das Wachstum ohne Profitabilität oder ohne Liquidität ist sehr schwierig, weil man irgendwann wird der Day-to-Day nicht mehr finanziert. Das heißt, das ganze Geld oder die ganze Liquidität geht in den Wachstum rein und das ist nicht mehr möglich durch das Wachstum den eigenen Day-to-Day zu finanzieren. Und von daher, wenn man bootstrapped in Anführungszeichen bleiben will oder dann eher dann auf eine simplere Art, heißt ein Kredit bei einer Bank beantragen will, dann es ist wirklich wichtig daran, wirklich an das Operative zu arbeiten, so dass der Day-to-Day abgedeckt ist mit dem Cashflow, mit dem laufenden Cashflow und dass das Wachstum eher extern finanziert wird. Und wenn dieses Wachstum, weil dann ist das Geld für ganz bestimmte Tätigkeiten eingeteilt, die umsatzrelevant sind und die irgendwann dann auch in dem laufenden Cashflow einfließen. Aber viele machen den Fehler, dass sie zu einer Bank oder zu einem Investor oder was auch immer gehen und wollen mit diesem Geld den Day-to-Day finanzieren. Und das funktioniert schon, also schon, wenn man das sagt, weiß man, ja klar, funktioniert nicht.
Ja, ist spannend. Also das Tagesgeschäft finanzieren ist ja eine andere Geschichte wie das Wachstum finanzieren.
Genau.
Und wenn man dann die Geldmittel vertauscht und wundert sich, dass das Konto leer ist, und dann ist es ja auch noch so, das wird er wahrscheinlich auch mit einbeziehen, das Thema Steuern mit Vor- und Mehrwertsteuern und mit Abschreibungen und wo ist jetzt eigentlich Cashflow generiert und wo fließt einfach nur Geld ab? Oder was ich ja oft sehe, wenn wir so Bankgespräche haben, dass die insofern fehlfinanziert sind, dass die eigentlich zu wenig Geld verdienen, um ihre Langfristkredite zu bedienen und refinanzieren sich dann über die 10, 12, 15% teure KK-Linie und wundern sich, dass die vor lauter Hamsterrad überhaupt gar nicht mehr in den Schlaf kommen. Also das sind auch Sachen, wo ihr hinguckt.
Genau, also wir haben es auch sehr gemerkt nach den Lockdowns durch die Corona-Hilfe. Das waren so ganz günstige Kredite, die auch ein paar von unseren Kunden bekommen haben und wo wir dann sofort gesagt haben zu diesen Kunden, wir nehmen den Kredit in die Hand, ihr nicht. Das heißt, dass, warum? Weil dann dieses Kredit füttert nur relevante Tätigkeiten, heißt große Invests, heißt Digitalisierung, heißt also Wachstum oder umsatzrelevante Tätigkeiten und nicht nur diese Day-to-Day oder diese Tagesgeschäft-Tätigkeiten.
Tagesgeschäft, Mieten oder Pachten und Gehälter und Leasing fürs Auto und was man alles so hat. Das ist ein guter Punkt, weil irgendwie, wenn man nur die Geldmenge rein und Geldmenge raus betrachtet und sich wundert, dass unterm Strich nichts übrig bleibt, ist das zu wenig differenziert.
Definitiv. Und dann aus diesen Invests, die dann durch diese Corona-Hilfe dann benutzt wurde, dann haben wir immer ganz genaue ROI, also dieses Return on Invest gemessen. Hat sich diese Tätigkeit gelohnt oder nicht? Und wenn nicht, dann wie lange wollen wir das testen? Wie lange wollen wir dieses Testballon machen? Und weil, wenn man das genau misst, dann kann man Fehler vielleicht nicht zu lang machen.
Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass der ein oder andere jetzt seine Synapsen am Verdrahten ist und überlegt, oh ja, was die Rebecca erzählt, hört sich ja gut an, aber die ist bestimmt ganz teuer, so viel Ahnung, wie die hat. Wie ist denn das bei euch mit dem As-a-Service on Demand? Wie ist denn das im operativen Tagesgeschäft? Wie handelt man das?
Also wir haben für die ganz kleinen Firmen so eine Art so Coaching, wo dann der Inhaber oder die Gründerin das selbst machen. Aber das ist wirklich für so Solopreneurs oder 1, 2, 3 Mitarbeiter. Aber für die größere Firmen, wir haben verschiedene Pakete, je nach Größe oder komplizierte Geschäftsmodell. Wir sind immer noch günstiger als ein Vollzeit-CFO, wenn keins gebraucht wird. Und wir sind dadurch, dass wir Teilzeit da sind, wir steigen tief im Operativen ein, aber wir sind nicht Vollzeit da. Für ein paar Kunden sind wir 4, 5 Stunden pro Monat da und für anderen, die dann zum Beispiel schneller wachsen oder mehr Bedarf haben, dann sind wir eher so 20, 30, 40 Stunden pro Monat.
Und
so,
wir sind, hatte ich verstanden, ihr seid zu fünft im Moment.
Genau.
Ja, also das sind ja schon nicht nur du alleine. Also bei 5 Leuten sind es ja auch schon dann 200 Stunden die Woche, die man euch abrufen kann. Also so knapp wird's nicht und aus dem wächst ja auch weiter. Also von daher, ich glaube, das ist eine gute Message. Genau. Jetzt ist es ja aber gar nicht so einfach, mit fremden Leuten in Kontakt zu kommen und sich einzulassen. Gibt's einen Weg, dich mal zu testen, um mal so die ersten Quick Wins auch für sich rauszuziehen?
Definitiv. Ich biete immer eine halbe Stunde zusammen mit mir, wo wir durch die BWA gehen und schon ein bisschen an die Oberfläche, an die Zahlen gehen, so dass wir herausfinden zusammen, was könnten Sachen sein, warum das Unternehmen vielleicht nicht so gut läuft wie geplant oder nicht so viel Geld übrig bleibt als geplant oder gewollt. Das heißt, dass in dieser halben Stunde gehen wir in Tiefe in die BWA rein.
Ah, das ist ein gutes Angebot und da gibt's auch keine Rechnung für.
Nein, gar keine.
Das ist ein gemeinsames Invest auf das Vertrauen zu testen und zu gucken, das könnte funktionieren. Finde ich ein tolles Angebot und die Kontaktdaten von dir sind ja, wie gesagt, in den Shownotes. Wenn jetzt jemand auf die Idee käme und sagt, ja, hört sich ganz gut an, gäbe es so 3 Punkte, die du unseren Hörern damit auf den Weg geben könntest, zu sagen, fangt mal damit an, wenn ihr euch anfangt mit, vielleicht nicht unbedingt mit dem CFO as a Service, aber zumindest mal Klarheit bei Finanzen zu beschäftigen. Was wären so die 3 Punkte, so die sofort Quick Wins auslösen?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. 3 Tipps für dich.
Das ist eine super gute Frage. Das eine ist, fängt man mit einem Budget an? Und das Budget muss nicht unbedingt im November, also diese Budgetierung muss nicht unbedingt im November für das nächste Jahr stattfinden, sondern das kann auch im Laufe des Jahres sein. Es ist nie zu spät, um richtig zu planen. Und ich warne immer vor, das erste Budget ist nie richtig. Das heißt, dass es ist wie alles, wie Fahrradfahren lernen oder was auch immer. Man braucht ein bisschen Übung. Das heißt, es ist nicht aufgeben, so, ja, ich weiß nicht, was morgen ist und ich brauche kein Budget, sondern immer probieren. Warum? Weil auch wenn man daneben landet, dann hat man zumindest immer einen Weg, wo man zurückkommen kann. Das heißt, ob unterhalb vom Budget oder oberhalb, wenn ich diese Richtlinie habe, dann weiß ich ungefähr, wie viel unterhalb oder wie viel oberhalb vom Budget ich mich befinden kann und dann dadurch dann das planen. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, es gibt super viele Microtools heutzutage, die so Software as a Service auch sind, also ob Tidily, EduCap oder ganz andere, um die Prozesse zu digitalisieren und zu vereinfachen, dass man sich diese Landschaft anschaut. Also ich habe einen Mitarbeiter, der macht nur das. Ich war letzte Woche bei einem ganz tollen Event von EduCap und da findet man, braucht nicht große Systeme immer zu implementieren. Da sind ganz viele kleinere Firmen, die also von den Ausgaben her total in Ordnung sind, was der Preis angeht. Und definitiv eine GUV und ein Cashflow Forecast. Das sind die zwei. Und wenn man richtig im Operativen was machen will, dann ist es bei den Kunden so, die Zahlungsmodalitäten so kurz wie möglich zu haben, bei den Lieferanten so lang wie möglich, um den Cashflow zu verbessern. Und das ist so Dinge, die man schon mal anfangen kann.
Ja, eigentlich hört sich ja fast trivial an, aber wenn ich so im Tagesalltag bei dem einen oder anderen eigene Nase fassen, durchaus bei mir hingucke, nach dem Motto, ja, so Bauchgefühl passt schon, wäre manchmal ganz gut, wenn es, meistens geht's ja auch gut, nur auch da sind ja, wenn ich so gucke, was haben wir denn für Umsatzrenditen aus meinem Handel, weiß ich das ja noch, die sind ja natürlich durchaus dünner. Oder jetzt bei so einem Tagelöhner, wie ich ja früher auch mal dann war, sind die natürlich ein bisschen größer. Aber wie viel Wallung muss man machen, weil man irgendwo 100 Euro hat auf der Straße liegen lassen? Da musst du ja teilweise ein Vielfaches dessen an Umsatz machen, bis du diesen potenziellen oder tatsächlichen Verlust oder die Ressource, die man nicht gehoben hat, bis man die wieder drin hat. Also von daher ist es gut, wenn ihr auch mit kleinen und mittleren arbeitet und nicht nur die ganz Großen habt, die dann immer größer würden und wir kleinen hecheln immer hinterher. Und in dem Podcast geht es ja um Lebensqualität für Unternehmer, leichter und insofern menschlicher und nachhaltiger. Leichter wird's ja dann, wenn wir nicht mehr so viel hinterherlaufen müssen, weil wir die Potenziale heben, und nachhaltiger würde es zumindest ökonomisch, weil es dann auch mehr hängen bleibt oder vielleicht auch weniger Stress auslöst, weil wir uns die ein oder andere Kapriole sparen können, weil wir einfach aus dem, was da ist, mehr rausholen, ohne die Leute über den Tisch zu ziehen, sondern einfach weiter beim Win-Win bleiben, nur halt zu gucken, wie wir das optimiert hinkriegen und nicht Ressourcen verschwenden.
100%. Und es ist auch oft so, dass wenn man eine Liquidität, Vorschau hat, dann ist es immer einfach zu wissen, hey, ich habe einen Engpass in 3, 4, 5, 6 Monate. Aber wenn ich so kurz davor, 2, 3 Wochen vor meinem Engpass stehe, dann sind die Möglichkeiten, die Lösungsmöglichkeiten viel kleiner. Das heißt, dass wenn ich weiß, alles klar, in 6 Monate habe ich ein Problem wegen Saisonalität, wegen Lieferant, wegen was auch immer. Und ich weiß das, dann kann ich jetzt schon mit einer Vielfalt an Möglichkeiten anfangen. Okay, ich kann bei der Bank, ich kann privaten Investoren, ich kann aus was auch immer. Aber wenn ich 2 Wochen davor stehe,
keine Chance.
Dann und es wird richtig teuer. Richtig, wenn überhaupt, dann richtig teuer. Und dann verlangsame ich mein Unternehmen, weil ich muss das in Winterschlaf schicken wahrscheinlich so für eine Weile, und dann dauert es so lange, bis ich wieder dann das, also den Business wieder am Laufen habe. Und das ist halt so schade, weil es muss nicht so sein.
Ja, den Blick dafür, das ist schon eine gute Geschichte. Und bevor ihr eure Unternehmen in den Winterschlaf schicken müsst, weil ihr dran gedacht habt, die Kontaktdaten von der Rebecca sind natürlich wie immer in den Shownotes und sie freut sich über den Kontakt und ich sag ganz herzlichen Dank, Rebecca, für die Insights und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt ganz spitze Ohren habt und sagt, oh, stimmt, da habe ich mich vielleicht auch wieder erkannt und dann ist es gut. Vielen Dank, Rebecca, für die Insights.
Ja, danke dir für das tolle und super interessante Interview.
Vielen Dank und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Habt eine gute Zeit und natürlich schickt sie gerne an befreundete Unternehmer weiter, damit die auch lange Ohren kriegen.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.